Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Vor einigen Tagen haben China und Indien Corona-Impfstoffe zugelassen, die über die Schleimhäute wirken sollen. Außerdem wird an universellen Vakzinen geforscht, die nicht an neue Varianten angepasst werden müssen. Wie diese Ansätze den Lauf der Pandemie beeinflussen könnten, ist heute ein Thema der Sendung. Außerdem berichten wir über eine Studie, nach der einige Kipppunkte im Klimasystem schon bis zum Jahr 2030 erreicht werden könnten. Aber zuerst blicken wir auf die Diskussion um die Endlagerpläne der Schweiz für Atommüll. Die Schweizer Behörden wollen dieses Endlager im Norden der Kantone Zürich und Aargau bauen. Der genaue Standort des Tiefenlagers soll nördlich Lägern werden. Ein Ort in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze. Am vergangenen Samstag war die Standortwahl vorab verkündet worden. Die Begründung nun wurde heute auf einer Pressekonferenz von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz NAGRA, nachgeliefert. Dagmar Röhrlich hat die Konferenz für uns verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, warum ist nördlich Lägern laut der NAGRA der beste Standort für das Atommüllendlager?
Jetzt erstmal allgemein der Opalinuston, der ist 175 Millionen Jahre alt, der ist in der Schweiz das Endlagergestein und der ist, wenn man so will, Stein gewordene Langeweile. Er ist grau, er ist gleichförmig, er ist dicht, da tut sich eigentlich nichts. Und er bindet radioaktive Nuklide wie ein Magnet, hieß es heute auf der Pressekonferenz, um das einmal zu zitieren. Sollte der brechen, dann heilt er wieder die Risse aus. Und das weiß man, weil die Natur sozusagen ein Experiment über 175 Millionen Jahre für die Wissenschaftler durchgeführt hat. Es ist eine seiner Eigenschaften. Er ist also ein ideales Endlagergestein. Wenn man das jetzt auf nördlich Lägern bezieht, dann ist es immer Wasser in diesem Opalinuston eingeschlossen und da ist das am ältesten. Dann von allen drei Standorten, die in Frage gekommen sind, er ist mit 100 Metern Mächtigkeit die dickste Lage, er ist ungestört weitgehend und der Abstand zu den wasserführenden Schichten drüber und drunter, der ist dort am größten und er ist sehr gut für Erosion geschützt, er liegt nämlich 800 Meter tief. Alles Pluspunkte.
Soll denn dieser Opalinuston die einzige Barriere bei diesem Endlager sein?
Das ist dann wie eine Zwiebel aufgebaut. Wir haben also zuerst den Endlagerbehälter, dann haben wir darum Bentonit, also Katzenstreu, wenn man so will. Es ist ein Tonmineral, das sehr quellfähig ist und sehr saugfähig. Und dann kommt die geologische Barriere, der Opalinuston.
Wie wird denn die Strahlenbelastung der Menschen in der Umgebung dieses Endlagers eingeschätzt oder dieses geplanten Endlagers?
Also auf die lange Sicht, wenn dann irgendwann mal nach Zehntausenden oder Hunderttausenden von Jahren etwas rauskommt aus diesem Endlager, so es richtig gebaut und konstruiert worden ist, dann rechnet man damit, dass die Dosis bei einem Hunderttausendstel Millisievert liegt. Dazu muss man dann wissen, dass die Bevölkerung eine natürliche Strahlenbelastung dort hat von 6 Millisievert. Es wäre also verschwindend gering.
War denn mit der Wahl genau dieses Standorts vorher schon gerechnet worden?
Das war eigentlich die Überraschung, dass der gewählt worden ist. Denn 2015 war die NAGRA zu dem Schluss gekommen, dass es bautechnische Probleme gäbe. Also 800 Meter Tiefe liegt dieser Opalinuston und man musste ein Bergwerk erinnern. Man hat noch nie ein Bergwerk in einem solchen Tongestein überhaupt gebaut. Und dann hatte man halt so extrapoliert, wenn jetzt die Eigenschaften dieses Opalinuston, die ich kenne, wenn ich die in 800 Meter Tiefe runterbreche, wie gut hält das noch? Und da hat man gesagt, na, das ist uns zu unsicher. Dann haben aber die Behörden gesagt, nee, da müsst ihr nachgucken, das kommt dann nicht so einfach raus. Und dann hat man die Festigkeit des Gesteins abgeklärt durch Bohrungen und hat rausgekriegt, dass es doppelt so fest ist wie gedacht. Es würde also funktionieren.
Heute wurde auch bekannt gegeben, dass ein Endlager sozusagen für alle Arten von Atommüll gebaut werden soll. Was bedeutet das und wie könnte das aussehen?
Also man kann entweder zwei Endlager bauen, für mittelaktiven und schwachaktiven und einmal für den hochaktiven Müll. Soll aber jetzt ein Kombilager werden, einfach weil man genug Fläche hat. Und 4 Quadratkilometer müsste so ein Kombilager groß sein, weil es eventuell ja irgendwelche chemischen Zwischenwirkungen zwischen dem hochaktiven und dem mittel- und schwachaktiven geben kann, weil von den schwachaktiven und mittelaktiven was ausgeht. Das soll aber jetzt ein Lager werden, weil der Platz reicht. Es ist einfach billiger und man sagt auch, die gesamten ökologischen Kosten seien einfach geringer, weil man halt weniger Material brauche, weniger CO2-Ausstoß und alles in dieser Art.
Schauen wir in der letzten halben Minute noch auf die Frage, wie es jetzt weitergeht. Wann könnte tatsächlich mit dem Bau dieses Endlagers begonnen werden?
Also zuerst wird jetzt von unabhängigen Experten alles geprüft. Dann muss es noch durchs Parlament und vielleicht frühestens 2045.
Die Schweiz plant ein Endlager für Atommüll nahe der deutschen Grenze. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Dagmar Röhrlich. Vielen Dank. Kipppunkte. Werden sie überschritten, setzen sich Veränderungen in Teilen des Klimasystems von selbst fort. Die Folgen können unumkehrbar sein und schwerwiegende Auswirkungen für das Leben auf der Erde haben. Ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science jetzt eine Analyse vorgestellt, welche Kipppunkte für das globale und regionale Klima besonders relevant sind und wann sie erreicht werden könnten. Vor der Sendung habe ich mit Ricarda Winkelmann darüber gesprochen. Sie ist Professorin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Universität Potsdam und Mitautorin dieser Studie. Meine erste Frage: Laut Ihrer Studie könnten 4 oder 5 Klimakipppunkte schon im Jahr 2030 erreicht werden, deutlich schneller als bisher angenommen. Welche Kipppunkte sind das?
Ja, in unserer Studie haben wir 16 Kipppunkte im Klimasystem untersucht. Auch die Prozesse, die sie zu Kipppunkten überhaupt machen, die jeweiligen Temperaturschwellen, die Zeitskalen und auch die Auswirkungen. Unsere Analyse zeigt, dass wenn die globale Mitteltemperatur mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau steigt, dann können gleich mehrere Klimakipppunkte ausgelöst werden. Dazu gehören der grönländische und auch der westantarktische Eisschild, das Absterben der tropischen Korallenriffe und das Tauen des Permafrostbodens. Und wir sehen auch, dass mit der globalen Erwärmung die Risiken für das Überschreiten solcher Kipppunkte ansteigen. Das heißt, wirklich jedes Zehntel Grad zählt.
Können Sie das einmal an einem Beispiel schildern, klar machen, was bei so einem Kipppunkt passiert, zum Beispiel am grönländischen Eisschild oder am Absterben der tropischen Korallenriffe? Was wird dadurch ausgelöst?
Bei dem grönländischen Eisschild zum Beispiel ist der Mechanismus, der Grönland zum Kippelement macht, einer, den kennen wir alle vom Bergsteigen. Und zwar, wenn wir vom Gipfel eines Berges ins Tal hinabsteigen, dann wird es wärmer um uns herum. Und genauso ist das bei den Eisschilden auch. Wenn durch verstärktes Schmelzen an der Oberfläche zum Beispiel die Oberfläche in niedrigere Lagen sinkt, dann wird es an der Eisoberfläche wärmer. Dadurch wird mehr Schmelzen ausgelöst. Die Oberfläche sinkt weiter ab, es wird wieder wärmer und so weiter und so fort. Das heißt, hier hat man einen selbstverstärkenden Mechanismus. Und das ist etwas, was diese Kippelemente gemeinsam haben, dass ab einem bestimmten Punkt eben die Eigendynamik dieser selbstverstärkende Mechanismus übernimmt und es dann sehr schwer ist, die Veränderungen noch aufzuhalten.
Was sind denn die Gründe dafür, dass diese jetzt gerade besprochenen Kipppunkte schneller erreicht werden könnten, als man das bislang gedacht hat?
Ja, seit der ursprünglichen Studie in 2008, in der die Kipppunkte des Klimas erstmals genauer definiert wurden, haben wir zum einen ein viel besseres Verständnis der Prozesse gewonnen, also der zugrunde liegenden selbstverstärkenden Mechanismen, wie eben bei dem grönländischen Eisschild. Zudem haben wir auch genauere Beobachtungen der Veränderungen, die bereits jetzt zu sehen sind. Also nur um ein Beispiel zu nennen, zwischen 1994 und 2017 haben die Eisschilde auf Grönland und Antarktis zusammen 12,9 Billionen Tonnen Eis verloren. Nur um das mal in Perspektive zu setzen, 1 Billion Tonne Eis, das wäre ein Eiswürfel mit einer Kantenlänge von 10 Kilometern, also 10 mal 10 mal 10 Kilometer Eis, das ist höher als der Mount Everest. Das heißt, wir beobachten schon Veränderungen in den einzelnen Kipp-Elementen und zum Teil eben auch Frühwarnsignale, dass ja, sich da viel tut und wir möglicherweise einem Kipppunkt auch näher kommen.
Sie haben in Ihrer Studie, das haben Sie eben schon erwähnt, insgesamt 16 Kipppunkte ausgemacht im Klimasystem, 9, die für das globale Klima relevant sind und 7 weitere, die sozusagen dann weitreichende regionale Auswirkungen haben. Wann drohen auch die anderen Kipppunkte erreicht zu werden, über die wir jetzt noch nicht im Detail gesprochen haben?
Ja, um vielleicht auch hier einmal ein Beispiel zu nennen. Eines dieser regionalen Kipp-Elemente, das absolut nicht weniger wichtig ist, aber eben vor allem lokale Auswirkungen hat, das sind die Gebirgsgletscher. Wir wissen, wie unglaublich wichtig die Gebirgsgletscher weltweit sind für die Wasserversorgung, für Landwirtschaft, für Energiegewinnung in verschiedensten Regionen. Und tatsächlich beobachten wir auch hier, dass sich Gebirgsgletscher bereits jetzt rund um den Globus zurückzuziehen. Und zwar in atemberaubendem Tempo. Jedes Jahr verlieren Gebirgsgletscher weltweit etwa 300 Milliarden Tonnen Eis. Und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, bei einer Expedition auf den Chimborazo vor 2 Jahren
in Ecuador.
Habe ich auch In Ecuador, genau, habe ich auch in dieser Hinsicht einen Schockmoment erlebt. Da hatten wir einen langen Aufstieg auf über 5000 Meter Höhe gerade hinter uns und haben eigentlich an der Stelle die Gletscherzunge vermutet. Und stattdessen haben wir nur noch Fels und Geröll vorgefunden. Das heißt, der Gletscher dort hatte sich wirklich innerhalb von wenigen Jahren um mehr als 150 Höhenmeter zurückgezogen. Und das ist wirklich ein dramatischer Rückgang. Und diesen Rückgang der Gebirgsgletscher beobachten wir weltweit. Der zentrale Kipppunkt für die Gebirgsgletscher liegt etwa zwischen 2 und 3 Grad globaler Erwärmung und hat dann eben regional wirklich dramatische Auswirkungen.
Wenn Sie da, also Sie haben ja gesagt, 4 bis 5 Kipppunkte könnten schon bis 2030 erreicht werden. Wenn es so weiterlaufen würde wie bisher, wann würden dann weitere Kipppunkte fallen?
Da schauen wir uns sozusagen nicht Punkte in der Zeit an, sondern es geht vor allem um kritische Schwellenwerte in der Temperatur, in der globalen Erwärmung. Das heißt, wann wir einzelne Kipppunkte erreichen, das hängt letztendlich von uns ab, denn es sind ja unsere Treibhausgasemissionen, die bestimmen, wann und wie stark die globale Temperatur ansteigt. Und insofern ist es auch wichtig zu wissen, selbst wenn ein Kipppunkt überschritten ist, dann treten die Folgen nicht über Nacht auf, sondern das kann teilweise lange Zeiten dauern. Und das ist aber auf der anderen Seite auch die gute Nachricht, denn selbst wenn wir einen Kipppunkt überschreiten, dann ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern im Gegenteil, auch beim Überschreiten eines Kipppunktes wird die Veränderung, die wird ganz stark davon abhängen, wie schnell diese Veränderung eintritt. Das hängt ganz stark davon ab, wie weit wir zum Beispiel über die 1,5 Grad hinausschießen werden.
Wenn Sie das noch mal etwas konkretisieren, welche Maßnahmen sind Ihrer Einschätzung nach nötig, um eben diese Schwellenwerte, die Kipppunkte nicht zu überschreiten, beziehungsweise um tatsächlich jedes Zehntel Grad Erderwärmung zu verhindern?
Ja, das Wichtigste ist wirklich, die Emissionen global drastisch und schnellstmöglich zu reduzieren, um die globale Erwärmung eben so stark wie möglich zu begrenzen und auch diese langfristigen Konsequenzen weitestgehend zu verhindern. Um eine 50-prozentige Chance zu haben, die 1,5 Grad noch einzuhalten und damit das Risiko von gleich mehreren von den Kipppunkten zu begrenzen, müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälfte reduziert werden. Und bis 2050 müssen Netto-Null-Emissionen erreicht werden. Das ist natürlich ein ambitioniertes, aber eben auch ein absolut essentielles Ziel.
Die Klimaforscherin Ricarda Winkelmann über Kipppunkte des Klimasystems, die schneller erreicht werden könnten als bislang angenommen.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter. Unter DLF Forschung.
In Deutschland gibt es inzwischen mRNA-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante BA1 angepasst sind. Und damit ist die Diskussion neu angelaufen, wie lange eine solche Auffrischimpfung vor einer Ansteckung schützt und wie oft Impfstoffe in Zukunft an unterschiedliche Varianten angepasst werden müssen. Um diesen Fragen zu begegnen, gibt es inzwischen auch ganz neue Impfansätze. Zum einen universelle Impfstoffe, die gegen viele unterschiedliche Varianten gerichtet sind. Zum anderen Impfstoffe, die direkt über die Schleimhäute wirken sollen. Indien und China haben gerade entsprechende Präparate zugelassen, die direkt in Mund bzw. Nase verabreicht werden. Über diese neuen Impfansätze habe ich vor der Sendung mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was ist der Vorteil von Impfungen direkt über die Schleimhäute?
Dass sie dort ansetzt, wo das Virus tatsächlich als erstes auf den Körper trifft, an den Schleimhäuten in Mund und Nase. Und das ist wichtig, weil der Körper seine Immunantwort auf die Infektion zuschneidet. Schnupfenviren führen zur Bildung von speziellen IgA-Antikörpern, die in hohen Konzentrationen im Speichel, in der Tränenflüssigkeit oder auch im Magensaft zu finden sind. Kommt das gleiche Virus dann wieder vorbei, fangen sie es direkt ab, meist bevor es überhaupt eine Infektion aufbauen kann. Dagegen führt eine Impfung in den Muskel vor allem zur Bildung von IgG-Antikörpern im Blut. Die sind ebenfalls effektiv, können aber erst später eingreifen, wenn die Infektion schon läuft. Bei den Masern zum Beispiel ist das kein Problem, da vergeht ausreichend Zeit, bevor weitere Personen angesteckt werden. Das Coronavirus ist aber viel schneller unterwegs. Deshalb können die bisherigen Impfstoffe zwar schwere Symptome verhindern, aber die Ausbreitung nicht so effektiv ausbremsen, wie man sich das erhofft hat. Und die neuen nasalen Impfstoffe, die sollen hier noch besser funktionieren.
China und Indien, ich habe es eben schon kurz erwähnt, die haben jetzt solche Schleimhautimpfstoffe zugelassen. Wie sollen die denn konkret verabreicht und eingesetzt werden?
China verwendet den Impfstoff von CanSino Bio, der entspricht vom Ansatz her dem von AstraZeneca. Das Corona-Spike-Gen wird von einem harmlosen Schnupfenvirus in die Zellen gebracht, aber anstatt ihn zu spritzen, wird nur ein Fünftel der üblichen Impfdosis in einem Gerät vernebelt und dann durch den Mund eingeatmet. Schutz durch nur einen Atemzug, verspricht das Unternehmen. Auch der indische Hersteller Bharat Biotech verwendet einen Impfstoff auf Basis von Adenoviren. Er wird als Nasentropfen verabreicht und beide Impfstoffe werden als Booster eingesetzt.
Wie wirksam sind denn diese Impfungen? Wie gut wirken die? Gibt es dazu überhaupt schon zuverlässige Daten?
Also beide Unternehmen haben bislang nur Daten zu den Antikörperspiegeln im Blut vorgelegt. Die sehen sehr gut aus, sind zum Teil besser als bei den üblichen Boostern in den Muskeln. Aber das ist ja nicht das eigentliche Ziel dieser Impfung. Bharat Biotech hat gesagt, es würden auch Antikörper in der Nase gebildet. Leider liegen die Daten aber nicht öffentlich vor. Und die Phase-3-Studien zu beiden Impfstoffen, die sind zwar abgeschlossen, aber wohl noch nicht vollständig ausgewertet. Da würde man dann vielleicht erfahren, ob tatsächlich bereits die Infektion mit SARS-CoV-2 durch diese neuen Impfstoffe verhindert werden kann.
Wenn so eine Impfung über die Schleimhäute besser vor Infektionen schützen kann, warum wurde das dann in der Corona-Pandemie nicht als Prinzip von Anfang an verfolgt?
Ja, solche Impfstoffe funktionieren mit abgeschwächten, aber vermehrungsfähigen Viren. Ein Beispiel ist die Schluckimpfung gegen Polio. Ein anderes ist Flumist, ein Grippeimpfstoff als Nasenspray. Und der wirkt sehr gut bei Kindern, aber schwächelt bei Erwachsenen. Wahrscheinlich, weil die schon eine gewisse Immunität haben und die Impfviren einfach abfangen, bevor sie wirken können. Es ist bei nasalen Impfstoffen also gar nicht so leicht, eine ausreichende Dosis auch tatsächlich in die Schleimhäute reinzubringen. Und deshalb setzen die meisten Corona-Impfstoffe auf die bewährte Gabe in den Muskeln. Aber inzwischen hat die Strategie einer Schleimhautimpfung eine Renaissance erlebt. Auch deutsche Immunologen wie Leif Erik Sander oder Carsten Walzel halten diese nasalen Impfstoffe für sehr vielversprechend. Es gibt weltweit rund 100 Projekte. 20 sind schon in klinischen Studien, vor allem in Asien und Afrika.
Diese Schleimhautimpfstoffe, die verwenden noch das Spike-Gen des ursprünglichen Coronavirus. Ein anderer aktueller Trend in der Impfstoffforschung sind universelle Impfstoffe, die ja eine Vielzahl von SARS-CoV-2-Varianten angehen sollen oder sogar auch ganz andere Coronaviren. Wie weit ist die Entwicklung da inzwischen?
Ja, Anthony Fauci nannte die Entwicklung eines solchen universellen Corona-Impfstoffs sehr dringend, weil auch in Zukunft mit neuen Corona-Krankheiten zu rechnen sei. Forscher am California Institute of Technology haben einen Impfstoff entwickelt, der sieht wie ein molekularer Fußball aus. Und auf den Flächen steht dann jeweils ein anderes Spike-Protein. In Mäusen vermittelt er eine ganz breite Immunität, nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen das alte SARS-Virus und gegen weitere Coronaviren aus Fledermäusen. Aber weil das ein ganz neues Impfprinzip ist, wird eine Zulassung noch ein bisschen auf sich warten lassen. Auch BioNTech Pfizer beginnen demnächst mit der Impfstudie, die auf Regionen von Spike setzt, die bei allen Varianten gleich sind. Und mit Ergebnissen wird da schon Anfang nächsten Jahres gerechnet.
Wie könnten denn diese beiden neuen Impfstoffansätze den Verlauf der Pandemie in Zukunft beeinflussen?
Die bisherigen Impfungen sind ja schon sehr gut, wenn es um den Schutz der Menschen geht vor schweren Verläufen. Und diese nasalen Impfungen, die bieten zusätzlich das Potenzial, die Ausbreitung der Viren deutlich effektiver zu bremsen. Und wenn sich das bestätigen sollte, dann könnte es sein, dass die Masken in Zukunft vielleicht weniger wichtig werden könnten. Diese breit wirksamen Impfstoffe, die bieten das Potenzial, nicht nur gegen neue Varianten zu wirken, sondern vielleicht sogar völlig neue Erreger aus der Gruppe der Coronaviren abzufangen. Die könnten dann verhindern, dass eine nächste Pandemie überhaupt Fuß fassen kann. Wie gesagt, alles Theorie. Viele Forscher glauben auch, dass es effektiver wäre, jetzt einfach die Impfstofffabriken aufzubauen und die bewährten RNA-Impfungen schnell an problematische Erreger anzupassen.
Impfen über die Schleimhäute und universelle Vakzine. Volkert Wildermuth über neue Impfansätze und wie die den Verlauf der Pandemie beeinflussen könnten. Und was heute sonst noch in der Welt der Wissenschaft wichtig ist, hat Anneke Meyer in den Meldungen zusammengestellt.
Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, warum die Goldverzierung der berühmten Festung Alhambra inzwischen violett aussehen. Das Phänomen war unter Kunsthistorikern und Konservatorinnen schon lange bekannt. Wie es zustande kommt, war aber ein Rätsel. Forscherinnen der Universität Granada konnten jetzt zeigen, dass eine Kombination aus chemischer und physikalischer Korrosion die Ursache ist. Ihre Ergebnisse beschreiben sie im Fachmagazin Science Advances. Die prächtigen Verzierungen der mittelalterlichen Festung wurden aus einer Legierung von Gold und Zinn geschaffen. Eine Kombination Kombination aus salziger Meerluft und Regen haben dazu geführt, dass die Metalle sich voneinander lösen. Dabei bilden sich Nanosphären aus Gold, die so klein sind, dass sie nur violettes Licht reflektieren. Wahrscheinlich ist die Alhambra nicht der einzige Ort, an dem sich historischer Goldschmuck lila färbt. Die Wissenschaftlerinnen schreiben, an der Festung sei das Phänomen einfach besonders gut sichtbar. Eine weiße Gipsschicht, die im 19. Jahrhundert aufgetragen wurde, um die unansehnlich gewordenen Verzierungen zu verdecken, machen das purpurne Gold jetzt extra gut sichtbar.
Essen am Abend macht nicht dicker als Essen am Morgen.
Einer von vielen Diättricks, die angeblich dabei helfen, Gewicht zu verlieren, ist am Abend nur eine kleine Mahlzeit zu sich zu nehmen und stattdessen am Morgen gut zu frühstücken. Eine aktuelle Studie im Fachmagazin Cell Metabolism stellt diese Idee auf die Probe. Das Forschungsteam der Universität Aberdeen in Schottland teilte 30 Versuchspersonen in zwei Gruppen. Alle bekamen drei Mahlzeiten am Tag, die in Summe genau gleich viel Kalorien enthielten. Die eine Gruppe aß jedoch die größte Mahlzeit zum Frühstück, die andere zum Abendessen. Nach 4 Wochen wurde getauscht. Wer zunächst am Morgen viel gegessen hatte, bekam jetzt am Abend am meisten und umgekehrt. So diente jeder als seine eigene Kontrollgruppe. Am Ende des Versuchs zeigte sich, egal zu welcher Uhrzeit die Teilnehmenden ihre Hauptmahlzeit aßen, auf den Gewichtsverlust hatte das keinen Einfluss. Befragungen der Versuchspersonen ergaben aber, mit einem ordentlichen Frühstück im Magen fühlten sie sich den Tag über weniger hungrig.
Ein neues Verfahren, um CO2 in Plastik umzuwandeln, könnte für negative Emissionen sorgen.
Im Magazin Cell Reports Physical Science berichten Forschende von einer Methode, mit der CO2 aus Industrieabgasen fast vollständig in Ethylen umgewandelt werden kann. Ethylen ist ein Ausgangsstoff für die Produktion von Plastik. Bisherige Ansätze, um CO2 in Ethylen umzuwandeln, hatten einen geringeren Wirkungsgrad und einen höheren Energieverbrauch. Das jetzt vorgestellte System benutzt eine elektrochemische Zelle, in der das CO2 durch ein Kupfernetz von einem wässrigen Elektrolyt getrennt ist. Wird Spannung angelegt, wandern geladene Wasserstoffatome in den Gasraum und reagieren mit den ebenfalls geladenen Kohlenstoffatomen zu Ethylen. Wird das System mit Strom aus nachhaltigen Energiequellen gespeist, könnte es dazu benutzt werden, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und als Plastik zu binden.
Der Bundesstaat New York hat wegen Polioviren den Katastrophenfall ausgerufen.
Bei Abwassertestungen war das Virus in 4 Counties nachgewiesen worden. Meldungen von akut an Kinderlähmung erkrankten Personen gab es bisher nicht. Allerdings bleibt generell bei Polio bzw. Kinderlähmung ein Großteil der Infizierten symptomfrei. Um einem möglicherweise drohenden Ausbruch vorzubeugen, rief die Gesundheitsbehörde am Freitag dazu auf, sich impfen zu lassen bzw. alte Impfungen aufzufrischen. Kinderlähmung gilt in den USA seit 1979 als ausgerottet. Eine unzureichende Impfquote könnte aber eine Rückkehr der Erkrankung zur Folge haben. Solange der Katastrophenalarm in Kraft ist, dürfen nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch anderes medizinisches Personal wie Noteinsatzkräfte oder Hebammen Polioimpfungen durchführen.
Sternzeit, 12. September. Kennedys Werben für den Mondflug. Vor 60 Jahren versuchte US-Präsident John F. Kennedy mit einer großen Rede die Bevölkerung vom Nutzen des Mondprogramms zu überzeugen. Der Ort der Ansprache war gut gewählt, die Rice-Universität in Houston, Texas. Er spreche an einem Ort, der für Wissen bekannt sei, betonte der Präsident, und in einer Stadt des Fortschritts und in einem Bundesstaat der Stärke. Weil das Mondprogramm alles drei brauchte, hatte die NASA ihr Weltraumzentrum in Houston gegründet. 1,5 Jahre zuvor, im Mai 1961, hatte Kennedy vor dem US-Kongress erklärt, man wolle bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder sicher zurück zur Erde bringen. Doch das Apollo-Programm war keineswegs ein Selbstläufer. Die technischen Hürden waren enorm und die Kosten so hoch, dass es nicht nur Zustimmung gab. Kennedy stellte in Houston den Mondflug als politisch und wirtschaftlich unverzichtbar dar, wenn die USA eine führende Rolle behaupten wollten. Wir haben den Mond als Ziel gewählt, nicht weil es leicht zu erreichen ist, sondern gerade weil es schwierig ist. Das Ziel wurde erreicht. Keine 7 Jahre später gab es den ersten Mondflug. Heute steht der Mond wieder im Fokus, doch ein kämpferisches Einschwören von politischer Seite hat es bisher nicht gegeben. So ganz genau scheint niemand zu wissen, weshalb man ein 1/2 Jahrhundert nach Apollo wieder den Mond ansteuert. Dabei hat sich eines seit Kennedys Zeiten nicht verändert. Zum Trabanten der Erde zu reisen, ist teuer und schwierig.
Das war Forschung aktuell für heute. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft geht es gleich unter anderem auch noch einmal um die Atommüllendlagerpläne in der Schweiz. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.